ich habe so eine Hassliebe zur Startup-Szene. Auf der einen Seite finde ich großartig und tolle Menschen und tolle Ideen und alle und Purpose und großartig und die Welt retten. Und irgendwann geht es mir aber auch manchmal total auf den Sack. Bei diesem Schuster bleibt bei deinem Leisten-Spruch bin ich hängen geblieben. Weil eigentlich würde man ja so aus Ego-Sicht denken, jetzt hast du irgendwie so einen Krimskrams-Handel gemacht mit gebrauchtem Zeug und wenn du irgendwie cool sein willst, dann machst du jetzt nochmal irgendwie was Krypto. Aber ja, ich mach wieder Krimskrams.
Hallo beim Gründerszene-Podcast So geht Startup. Heute spreche ich mit dem Momox-Gründer Christian Wegner. Christian ist ein eher ungewöhnlicher Gründer. Er benutzt kein Startup-Denglisch und spricht sehr ehrlich und offen, manchmal auch ein bisschen ironisch, über seine vergangenen Startup-Jahre. Zum Beispiel darüber, ob er eigentlich mit seinem Millionen-Exit-Paket zufrieden ist, das er bei seinem Ausstieg bei Momox bekommen hat. Oder warum er VC-Investoren kritischer sieht als die meisten anderen in der Startup-Szene. Genau mit dieser Szene verbindet ihn übrigens auch eine besondere Hassliebe. Nach seinem Exit bei Momox baut er jetzt mit WiseMarkt wieder eine Plattform für Gebrauchtes auf. Was es damit auf sich hat, das verrät er mir gleich im Podcast. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin und Podcasterin bei Gründerszene. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, hi. Schön, dass ich da bin.
Ich freue mich besonders, dass du hier bist, weil wir sind zum einen hier in einem neuen Studio. Wir sind nämlich umgezogen mit der Redaktion. Und du bist mein erster Podcast-Gast seit sehr, sehr langer Zeit, der tatsächlich auch live mir gegenüber sitzt, natürlich mit gebürtigem Sicherheitsabstand. Aber deswegen ist das ein besonderer Anlass.
Ja, ich freue mich total.
Du hast vor sehr, sehr langer Zeit Momox gestartet, in Startup-Jahren zumindest. 2004 war das. Dann hast du das lange Zeit aufgebaut und bist erst letztes Jahr, nämlich Ende 2019, meine ich, bist du da rausgegangen. Jetzt machst du schon wieder was Neues. WiseMarkt heißt das. Darüber ist noch nicht so viel bekannt, außer dass es wieder was mit Gebrauchtwaren zu tun hat. Ist das so das Thema Gebrauchtes das Einzige, was dich beschäftigt, was du kannst, was du magst?
Ja, das ist das Einzige, was ich kann.
Ja? Hm. Also Neuwaren oder sowas wäre nie mit dir machbar.
Nein, ich habe tatsächlich nach dem Ausstieg, ich glaube, wie viele oder wie die meisten, die irgendwann mal Exit machen oder pleite sind und aufhören oder aufhören, wenn sie keine Lust mehr haben, mir gedacht, jetzt mache ich irgendwas Verrücktes oder mache mal ein Jahr gar nichts oder mache nur noch Gartenarbeit oder werde Business Angel. Also alles so diese Liga. Und ich glaube auch da, wie den meisten, zumindest mit denen ich gesprochen habe, irgendwann kommt die Langeweile. Und glaub, wenn man als sich so dran gewöhnt hat, an diese Startup-Gründen-Wahnsinn, dann kann man nicht anders. Dann muss man da wieder rein.
Aber ein bisschen Zeit hast du dir schon gegeben, also ein bisschen Zeit zu erholen nach dem Exit?
Ja, ich habe eine Weile gechillt.
Was hast du da gemacht konkret?
Gechillt.
Das heißt, nein, glaub, Garten...
Ja, tatsächlich. Ich habe ein kleines Haus gekauft und mit einem Garten und das musste halt komplett renoviert werden. Und da habe ich mich ein bisschen in Gartenarbeit versucht.
Dann ist man auch wieder
den Rasen habe ich geschafft, sonst nichts. Den Rest hat meine Frau gemacht.
Das Haus renoviert?
Nein, den Rest vom Garten.
Okay. Und auch so, weiß ich nicht, Urlaub oder sowas, war das auch für dich ein Thema? Ich meine, dann kam Corona. Da war wahrscheinlich dann auch nicht so viel mit Urlaub.
Ja, Corona war Urlaub schwierig und habe halt Kinder. Kinder ist denn so die Idee, machen wir jetzt einen Exit und ja, eine Weltreise. Ist auch schwierig, wenn die in der Schule sind und auch gerne, nicht gerne sein wollen, aber irgendwie sein müssen.
Und dann so nach einem Jahr oder so hat es dir dann wieder unter den Nägeln gebrannt und dann dachtest du, jetzt machst du nochmal was Neues.
Ja, also ist natürlich irgendwie so ein Prozess, ne? Man steht nicht morgens auf und denkt sich, ey wow, jetzt gestern noch Gartenarbeit, morgen wieder Startup. So, ne, da gibt dann verschiedenste Überlegungen und Ideen und dann hat man eine neue Idee, verwirft die wieder. Aber irgendwann hat sich das dann halt so iteriert ich muss jetzt nochmal Startup machen und auch bei diesem Schuster bleibt bei deinem Leisten-Spruch bin ich hängen geblieben. Weil eigentlich würde man ja so aus Ego-Sicht denken, jetzt hast du irgendwie so ein Krimskrams-Handel gemacht mit gebrauchtem Zeug und wenn du irgendwie cool sein willst, dann machst du jetzt nochmal irgendwie was Krypto. Aber ja, dann habe ich gedacht, nee, ich mach wieder Krimskrams.
Also hast du andere Ideen oder hast du überlegt, ob du vielleicht nochmal in einer ganz anderen Branche was gründen könntest?
Also ich habe tatsächlich zwei kleine Herzens-Hobby-Projekte mitgegründet und da jeweils ein Freund und eine gute Freundin oder ehemalige Mitarbeiterin bei Momox beschäftigt. Die arbeiten jeweils in so kleinen Startups. Eines eine also individuelle Stadtführungen, Lialo heißt das. Ja, super, wird auch ganz gut angenommen, freut mich. Und ja, der André, der das Startup leitet, der ist seit über 20 Jahren Freund von mir und wir verreisen ständig zusammen und machen im Urlaub immer oder haben früher, als die Kinder noch bereit für sowas waren, so kleine Schnitzeljagden gemacht. Und ja, daraus ist dann die Idee entstanden, ein bisschen individuelle Stadtführungen zu machen. Und da hat Corona, glaube ich, auch ganz gut mit reingespielt, weil plötzlich alle Stadtführer nicht mehr so viel zu tun hatten. Und die werden jetzt sukzessive in den Stadtführungsmarktplatz importiert und können da ihre Stadtführungen anbieten.
Und was ist das andere kleine?
Das andere ist eigentlich nur so eine verrückte Idee von mir. Ich mache irgendwie seit ein paar Jahren so ein, ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist. Das ist irgendwie so ein, ja. Seit 5 Jahren überlegt, was das ist. Nein, das ist einfach nur so eine Art Tagebuch. Ich mache Tagebuch in so Feed-Form über private Projekte und berufliche Projekte und einfach so Tagebuch schreiben, aber nicht so Tagebuch. Bin heute aufgestanden, war beim Bäcker und der Peter war böse zu mir und die Anke ist auch doof. Also nicht so ein Wirrwarr, sondern halt so ein bisschen in Themen gebündelt und irgendwie hat mir das geholfen. Also wenn man das so projektweise auch mit irgendwelchen beruflichen, privaten Projekten macht und einfach mal am Tagesende reinschreibt, was heute war, dann macht man ein Foto rein.
So eine Art Blog eigentlich.
Ja, so ein privater Blog. Also ohne Teilen, komplett, ich möchte auch nicht teilen, was da drin steht, will auch sonst keiner lesen. Aber irgendwie ist das, je größer denn auch so was wird, und ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, aber mir hilft's und habe gedacht, dann muss das jetzt auch irgendwie anderen helfen. Und dann haben wir so eine kleine App gebastelt und die ist jetzt live und hat irgendwie 1.000, 2.000 User, aber auch ohne irgendwelche Marketing und auch ohne große Gewinnerzielungsabsicht, einfach nur so. Just for fun.
Klingt ein bisschen so auch, als ob das dir dabei so geholfen hätte, berufliche Erlebnisse zu verarbeiten, auch nach
total,
Form, ja, das aufzuschreiben.
Ja,
dann.
Ja.
Okay, das sind jetzt so die kleinen Side-Projekte, die so nebenbei noch gelaufen sind. Und das, womit du dich jetzt aber hauptsächlich beschäftigst, seit ein paar Monaten, heißt Wisemarkt. Ihr seid jetzt gerade erst in der Beta-Phase, glaube ich, gestartet. Also es gibt schon eine Webseite, es gibt einen Namen und es gibt so ein paar Infos auf der Seite, was es ist, aber wirklich viel weiß man noch nicht. Also vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, was du damit vorhast und wie sich das vielleicht auch von deinen anderen Gebrauchtplattformen unterscheidet, also Momox zum Beispiel.
Ja, erstmal vielleicht zum Namen Wisemarkt. Der reiht sich so ein bisschen ein in Namen wie Momox und Medimops, die halt alle erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind.
Und nicht so typische Startup-Namen.
Nicht so richtig typisch und vielleicht auch so ein bisschen Aberglaube bei. Also ich dachte, wenn nochmal was klappen soll, dann muss der Name wieder ein bisschen bekloppt sein.
Was hat es mit dem Namen auf sich?
Ja, eigentlich war ursprünglich kam es tatsächlich irgendwie so, wir haben ein bisschen Wortspiel gemacht zu Hause. Also meine Freundin, mit der ich seit über 20 Jahren zusammen bin, aber immer noch Freundin nenne, weil er gerade doof ist. Die hat damals schon immer so innerhalb von 10 Minuten kam Momox und Medimops kam auch von ihr und Jubab gab es mal zwischendurch, wurde abgeschafft. Mit der habe ich überlegt, gesagt, hier, wir machen jetzt Secondhand nochmal, überleg doch mal. Und dann sind wir irgendwie so über vom Gegenteil vom Schwarzmarkt zum Weißmarkt und dann haben wir gedacht, nee, scheiße, Weißmarkt klingt auch irgendwie, ist Kacke, passt nicht in die heutige Zeit. Also Weiß mit so wie Weiß,
Farbe
wie
Weiß.
Farbe Weiß,
ja.
Ja, kann man nicht machen. Und dann habe ich gedacht, cool, dann nennen wir doch einfach Wisemarkt. Kann man irgendwie so ein, wenn man will, kann man irgendwie eine Bedeutung rein interpretieren. Also machen wir auch, wir arbeiten dran. Also ich glaube, man kann so auch in so einen Namen reinwachsen.
Ja, also so ein bisschen vielleicht auch die alten Weisen des Gebrauchtwarenhandels kommen zurück.
Ja, genau. Also ja, richtig. So, das ist das, was wir jetzt da rein interpretieren. Wir sind ja alle vier Gründer, haben die 40 hinter uns gelassen, haben insgesamt fast 100 Jahre Secondhand-Erfahrung, was glaube ich recht viel ist. Und ja, da kann man schon mal anfangen, sich, also würde ich eigentlich nicht machen, aber da könnte man theoretisch schon mal anfangen, sich Weise zu nennen.
Mhm. Das heißt, du bist dabei und noch ehemalige Mitarbeiter auch von Momox oder wen hast du dir da noch mit reingeholt?
Ja, genau. Also ich habe meine Freundin mit reingeholt. Also damals war die schon bei Momox mein Sparringspartner zu Hause tagtäglich, aber nicht wirklich angestellt und hat auch hinterher nicht von profitiert. Also da wir nicht verheiratet sind, nochmal kurze Systemkritik an der Stelle, habe ich Geld und sie ist arm. Muss jetzt ein bisschen was schenken, dafür muss man Schenkungssteuer zahlen. Also okay, aber deswegen war jetzt.
Soll jetzt anders werden.
Ja. Deswegen war jetzt ihre Idee, jetzt hat sie auch ein paar Anteile und vielleicht kann sie dann irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen.
Okay.
Man muss nicht immer abhängig von ihrem Mann sein.
Und wer ist noch dabei außer ihr?
Ja, dann ist noch ein Freund von mir bei, der war der erste Mitarbeiter von Momox. Der hat damals sich um die Logistik gekümmert, macht er jetzt auch. Und dann ist noch jemand von eBay dabei, der Oliver Thiemann, der ist von eBay da auch, glaube ich, der erste Mitarbeiter, der in Kleinmachnow eingestellt wurde, da als eBay auch noch relativ klein war hier in Deutschland. Und ja, wir kennen uns ein bisschen seit vielen, vielen Jahren und jetzt kennen wir uns besser.
Mhm. Okay, noch eBay-Expertise mit reingeholt. Und wie genau soll das ablaufen? Also wie soll sich das auch von anderen Gebrauchtplattformen unterscheiden? Also was kann man da konkret verkaufen? Bald?
Also prinzipiell ist es, ja, endlich, wie gesagt, Schuster bei deinen Leisten und kann nur eine Sache. deswegen funktioniert es eigentlich wieder so ähnlich wie Momox. Ich weiß nicht, wer Momox kennt, vielleicht nicht alle, da hat man halt irgendwie ein gebrauchtes Buch zu Hause und scannt mit einer App die ISBN und kriegt dann einen Preis angezeigt und kann für den Preis verkaufen. Ja, so ähnlich funktioniert es jetzt auch, außer dass wir halt gesagt haben, wir wollen uns nicht auf einzelne oder wenige Kategorien konzentrieren, sondern wir machen gleich mal alles.
Also nicht nur Bücher, sondern theoretisch alles?
Alles außer Bücher.
Okay, keine Bücher. Ihr habt ein paar konkrete Beispiele auch auf der Webseite, die habe ich mir mal rausgeschrieben. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich jetzt zu Hause ein Lego-Set hätte, einen IKEA-Bilderrahmen und ein Rösle-Bräter. Das ist, glaube ich, so eine Art Tontopf-Markenprodukt. Bin ich jetzt stolz drauf, dass ich das kenne. Hm. Also sehr unterschiedliche Sachen von Kinderspielzeug bis Küchengeräte. Gibt es sonst irgendeine Einschränkung? Also muss es einen bestimmten Preis erzielen können oder so?
Genau, also es ist prinzipiell alles, was man zu Hause im Regal stehen hat oder im Keller oder auf dem Dachboden, was man nicht mehr braucht. Im Prinzip. Also Müll können wir jetzt nicht ankaufen, das ist jetzt nicht Kernkompetenz und sollte halt auch noch irgendwie einen gewissen Weiterverkaufswert haben. Also wir rechnen im Moment mit ungefähr 10 Euro, die wir jetzt weiterverkaufen können. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal senken, wenn unsere Prozesse so toll optimiert sind, dass wir dann immer noch Geld verdienen, aber im Moment ja in etwa.
Und wahrscheinlich auch irgendwelche bestimmten Maße muss es auch haben, weil wenn dafür extra ein Laster kommen muss, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, oder?
Genau, also wir sind jetzt erstmal beim normalen Maximal-DHL-Paket. Das kann so 31,5 Kilo wiegen und kann natürlich schon recht groß sein, aber noch kein Flugzeugankauf.
Okay, und worin unterscheidet sich das dann konkret darin, ob ich jetzt das bei eBay Kleinanzeigen reinstelle oder bei euch anbiete?
Also der große Unterschied ist, wenn du gerne bei eBay Kleinanzeigen verkaufst, dann wirst du maximal frustriert sein bei uns, weil du halt weniger Geld kriegst. Oder das ist ganz klar. Ja, wo wir halt unsere Nische sehen, beziehungsweise ich bin ziemlich nach all den Jahren fest davon überzeugt, dass die Nische keine Nische ist, sondern ziemlich groß, ist halt bei denen, die Zeug zu Hause haben und irgendwie nicht wirklich Lust haben, ihr Rösle-Topf. Alle Marken kenne ich noch nicht. Muss Rösle, ja?
Okay. Rösle, glaube ich, ja.
Rösle, okay. Wenn wir das darauf geschrieben haben, dann gibt es das bestimmt.
Kleiner Werbeblock für den Rösle.
Für den Rösle.
Tontopf.
Genau. Genau, also wer Lust hat, den bei eBay anzubieten und dann irgendwie Fragen zu kriegen, wie was lässt der Preis oder sagen wir mal Durchmesser oder machen wir nur drei Fotos und
Dreh dich mal im Kreis.
Dreh dich mal im Kreis, setz den Topf auf den Kopf und mach dann ein Foto. Wer darauf keine Lust hat und auch wer keine Lust hat, den Topf und das Lego-Set und die Kaffeekanne und den Hammer einzeln zu verschicken und jedes Mal zur Post zu rennen, sondern sagt, okay, mir egal, jetzt krieg zwar ein bisschen weniger Geld, aber ich brauche den Stress nicht. Der ist halt unser Kunde. Und ich glaube, der Kunde, der da irgendwo draußen sitzt, der eine oder viele von dem, die haben im Moment noch nicht so richtig große Auswahl. Und da wollen wir gerne ran.
Und jetzt Werbung. Genauso vielfältig wie Startups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter Safdesk. Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben sie mit Safdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der cloudbasierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Safdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100 6 Monate gratis testen unter www.safdesk.de/Gründerszene. Code eingeben und Vorteile genießen.
Okay, also ich fasse mal zusammen. Wenn ich Rüsselbretter zu Hause habe bei mir, ich möchte den gern loswerden, aber ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Idioten auf eBay zu streiten, ob es jetzt für, weiß ich nicht, 15 oder für 16 Euro verkauft wird, dann melde ich mich einfach bei euch, kriege tendenziell ein bisschen weniger Geld, weil ihr es ja weiterverkauft und die entsprechende Marge haben wollt. Aber dafür habe ich halt meine Ruhe und kriege wahrscheinlich einmal einen Preis genannt und kann dann sagen, ob ich den nehmen möchte oder nicht.
Genau. So einfach funktioniert es. Also du machst halt von deinem Töpfchen ein Foto, musst du auf den Kopf setzen, kannst du einfach runterstellen und machst du bei uns über die App und kriegst dann halt, ja, relativ zügig, nicht sofort, nicht in einer Millisekunde, aber innerhalb von einem Tag kriegst du einen Preis von uns. Und den Preis kannst du dann per Klick auf einen Button annehmen. Und dann kannst du deinen Preis für deinen Hammer annehmen oder auch nicht annehmen. Und dann kannst du am Ende alles auschecken, kriegst einen DHL-Aufkleber und kannst alles zusammen zu uns schicken.
Das stelle ich mir ja relativ personalintensiv vor, weil es müssen ja tatsächlich Leute da sitzen, die sich dann meine verwackelten Fotos angucken und sich dann überlegen, wie viel sie mir für meinen Topf zahlen wollen. Ist das nicht eine Variable, die man auf jeden Fall bei dem Geschäftsmodell beachten muss, dass es ja mit sehr viel Personalaufwand wahrscheinlich verbunden sein muss?
Genau, also natürlich fängt beim Preis an, also bei Momox war mal unsere Story der Algorithmus, der geheime. Ja, und jetzt machen wir da einfach genau andersrum und gehen da ein bisschen mit menschlicher Intelligenz an, natürlich nicht nur, also da ist auch Technik im Hintergrund.
Bei Momox war das alles automatisiert?
Ja, genau.
Und jetzt geht das natürlich nicht, weil es so jetzt, verschiedene Gegenstände sind.
Noch nicht zu 100%. So.
Aber ich meine,
als Momox Ziel ist es schon da Richtung, wahrscheinlich werden wir 100% nicht erreichen, aber in Richtung.
Aber bei Momox waren ja trotzdem auch sehr, sehr viele Angestellte. Ne? Ich meine irgendwie, das hattest du, glaube ich, mal gesagt, 2000 Leute haben da gearbeitet zuletzt, bevor du da rausgegangen bist.
Genau, also mittlerweile, ich glaube, ja, keine Ahnung, also krieg die HR-Reports irgendwie nicht mehr. Kommt nicht mehr an bei mir, aber.
Wurdest du aus dem Verteiler genommen?
Ich wurde aus dem Verteiler genommen, mir wurde meine E-Mail-Adresse weggenommen. Hab's abgegeben. Ja, ich glaube, es sind über 2000, vielleicht sind es auch schon bei 3000. Ja, genau. Also ist definitiv sehr personalintensiv, aber ich finde total super.
Das schreckt dich auch nicht ab, dass da.
Ich finde total geil.
Die Tatsache, dass du jetzt da bei Wisemarkt wahrscheinlich wieder so viele Leute auch heiern musst, um das Geschäftsmodell zu stemmen, schreckt dich also nicht ab?
Nee, das macht eigentlich, da freue ich mich total drauf. Also definitiv. Also im Moment, wir sind halt in der Produktentwicklung, weil ich kann jetzt irgendwie mit so einer verrückten Idee rausgehen und sagen, kauf mal irgendwie alles an, kein Problem, Rüsseltopf. Aber ja, natürlich, also. Wer kurz nachdenkt, kommt drauf, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist und das stellen wir halt auch jeden Tag fest. Das heißt, da gibt es 1000 Sachen zu lösen, aber jeden Tag werden es weniger. Und wir sind da, glaube ich, ziemlich gut dabei und basteln halt unser Produkt und gucken, dass wir wirklich erst skalieren, wenn das Produkt so ist, dass wir sagen, fetzt.
Und da seid ihr noch nicht gerade?
Also ja, wir arbeiten oder wir haben angefangen mit so einer Alpha-Testliste mit 1000 Kunden, die wir auch alle nicht kannten, weil wichtig war, dass wir nicht mit Freunden rumexperimentieren, weil Freunde ihnen immer anlügen.
Super alles, ja.
Ja, oder ist total scheiße. Nee, ich glaube, Freunde machen es eher nicht, denn. Mhm. Ja, weil sie denken, die müssten es machen, um mir Fallen zu tun, machen es denn nicht. Also mit Freunden immer eine schlechte Erfahrung. Mhm. Oder schlechte Freunde. Genau, also wir haben mit 1000 Kunden angefangen, die uns Ware verkauft haben. Wir haben mit die Prozesse, wichtig, Fokus natürlich immer der Kunde, was wir machen, ist total geil. Und wir haben die Prozesse jetzt so gebaut, dass der Kunde halt wirklich innerhalb von maximal 24 Stunden kriegt dann Preis, kann es einschicken, wir bearbeiten die Ware innerhalb von 24 Stunden, also funktioniert alles reibungslos. Ja, so und machen jetzt weiter, haben unsere Beta-Liste, Warteliste geöffnet und freuen uns, da tragen sich jeden Tag irgendwie fleißig Menschen ein, weil sie vielleicht mal gucken wollen, was das für ein Blödsinn ist oder weil sie Lust drauf haben, mal sehen.
Aber so Werbung oder so habt ihr noch nicht wirklich dafür gemacht, ne?
Nee, ja. Genau.
Und wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell da? Bei Wisemarkt?
4.000. Nein, wir sind 4 Kunde und 3 Mitarbeiter, die harte Arbeit machen und die Sachen an den Rösletopf angucken und prüfen.
Ja, 7 Leute.
7, genau.
Okay. Und wie ist das? Ich stelle mir das komisch vor, weil als du rausgegangen bist bei Momox, waren es eben 2.000, 3.000 Leute. Wir wissen es nicht genau, es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Die hast du nicht alle verantwortet, aber trotzdem ist es natürlich, ist eine Riesenorganisation geworden. Und dann macht man den Cut und dann fängt man wieder ganz von vorne an. Also was ist das für ein Gefühl? Findest du es eher befreiend oder ist es so ein bisschen so, ach, jetzt wieder von vorne?
Nee, ist ein tolles Gefühl, nochmal von vorne anzufangen, weil ich glaube, bei Momox war halt jetzt nach den 16 Jahren so groß, also mit 2000 Mitarbeitern ist man ja schon größeres Startup oder Grown-up oder was auch
Scale
immer.
Scale-up oder was?
Scale-up-Firma, große Firma.
Ja.
Und da war, was mich halt irgendwann frustriert hat, was halt nicht mehr gepasst hat. Ich bin halt gerne dran zu Startup-Dödel. Der halt so irgendwie am Produkt ist und Produkt entwickeln und machen und tun. Und da war halt irgendwie alles ausentwickelt. Da muss halt irgendwie noch die 7. Nachkommastelle rausgequetscht werden, was auch wichtig ist in der Phase, total extrem, ist so, kann auch Spaß machen, macht auch vielen Spaß, mehr aber nicht. Und, also nicht so sehr. Und jetzt bin ich halt wieder mittendrin und kann da entwickeln und habe Ideen und freue mich halt und trotzdem habe ich halt auch riesengroße Lust, wenn das Produkt denn irgendwie da ist, halt zu skalieren. So.
Also soll dann schon wieder so groß werden wie Momox?
Ja, größer.
Noch größer?
Natürlich.
Okay.
Ja.
Also ambitionierte Pläne weiterhin.
Ja, doch schon, ja.
Und wie sieht es mit Finanzierung aus? Hast du es bisher mit deinem wahrscheinlich auch ein bisschen Exit-Erlösen finanziert, den Aufbau von Wisemarkt? Oder hast du schon anderes Kapital reingeholt?
Ja, das ist im Moment alles aus meinem Ersparnis und Taschengeld von den Kindern alles zusammengekratzt und gucken, wie weit wir kommen.
Oh je, die Armen.
Ja, naja.
Okay, und kannst du dir aber vorstellen, das dann auch wieder mit Wagniskapital zu finanzieren? Also es war ja dann bei Momox auch irgendwann der Fall. Das hast du ja auch sehr lange gebootstrapped, also mit eigenem Kapital finanziert. Und dann, ich meine, 6 Jahre später oder so, also eine relativ lange Zeit, erst dir Wagniskapital reingeholt. Soll das jetzt auch wieder so laufen?
Also ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich, glaube ich, nicht mehr ganz so toll fand.
Mit dem Wagniskapital?
Ja, ne, ich habe dann hab ja gesagt, hier, Investoren sind Ende der Firma und ist halt auch so, ist tatsächlich so. Also muss man sich bewusst sein, geht gar nicht anders. Also ne, eine Firma hast, du jetzt einen Investor rein, dann ist es irgendwann halt nicht mehr deine Firma. So, das war mir auch damals klar. Also wir haben, oder ich habe bei Momox nach 6 Jahren Investor reingeholt und damals schon gesagt, ja, ist mir total bewusst und wenn ihr dabei seid, ja, will ich ewig hier dranhängen und damals war irgendwie gerade 2009 oder so ein bisschen Wirtschaftskrise und ich weiß noch, da hat sich irgendein Konzernchef von Zug geworfen, nachdem seine Firma nicht mehr so lief. Da habe ich gedacht, nee, oh Gott, also so will ich nicht enden, will nicht irgendwie so eine Verbindung zu der Firma haben, die ja eigentlich nur irgendwie ein Ding ist, dass ich mir mein Leben nehme, wenn es nicht mehr läuft. Aber ich glaube, das so zu verstehen und das dann so zu fühlen, wenn es tatsächlich so kommt, das ist nochmal ein Unterschied. Aber jetzt beim zweiten Versuch weiß ich es wieder und kann es auch einsortieren besser und glaube, das passt. Also jetzt noch nicht, aber ich glaube, das würde dann passen und bin jetzt auch weise. Kann damit dann besser umgehen.
Genau, du hast gesagt, wenn Investoren reinkommen, dann ist das der Anfang vom Ende der eigenen Firma. Das sind ja schon erstmal sehr drastische Worte. Warum oder muss das so sein, zwangsläufig, würdest du sagen? Das ist immer der Anfang des Endes.
Wahrscheinlich gibt es Ausnahmen, sicherlich. Also ich glaube, Jeff Bezos hüpft da immer noch rum an seine Firma. Gucken, hoffe, sein Weltraumflug geht gut. Aber bei meistens ja nicht so. Aber ich glaube, mit Ende der eigenen Firma klingt auch schlimmer, als es ist. Also man vergleicht ja manchmal seine Firma mit, wie sagt man das, meinem Baby. Also vergleicht es so ein bisschen mit Kindern. Und wenn Kinder geboren werden, dann ist ja auch schon klar, dass die halt irgendwann ausziehen. So, ne? Also ist ja auch quasi das Ende der, ich habe hier Kinder, ich komme natürlich vorbei, besuchen ihn, aber das ist nicht mehr, irgendwann weiß man das dann vorbei und so ein bisschen ist es.
So der natürliche Lebenszyklus.
Der natürliche Lebenszyklus. Und ich glaube, bei den Kindern, also meine sind, mal gucken, in 5, 6 Jahren sind die dann auch raus. Also ich weiß, dass es passiert, aber es wird auch definitiv total hart. Aber ich glaube, wenn man das dann einmal mitgemacht hat, wenn ich dann die nächsten Kinder mache und die dann ausziehen, dann bin ich vorbereitet. Das ist halt super.
Um das jetzt auf die Firmen anzuwenden, würde das dann heißen, dass du jetzt, wenn du jetzt zum zweiten Mal Wagniskapital reinholen würdest, wäre es nicht so schlimm wie vielleicht beim ersten Mal, wo du nicht damit gerechnet hast, dass es wirklich so
genau,
dich so von der Firma entfremdet.
Wusste ich es genauso wie auch beim ersten Mal. Also da wusste ich es auch, ne, war klar. Aber jetzt weiß ich auch, wie es sich anfühlt, kann mich vorher darauf einstellen und werde dann nicht nochmal durch so ein, also bleibt halt dann irgendwie so ein, meine Firma nimmt jetzt hier raus und keine Ahnung, war halt ziemlich durcheinander. Aber jetzt ist gut.
Was meinst du denn eigentlich konkret damit, dass der Anfang des Endes der eigenen Firma ist? Also wieso entfremdet man sich als Gründer so stark von der eigenen Firma, wenn Investoren reinkommen?
Also nicht, wenn sie reinkommen, aber irgendwann...
Wenn sie da sind.
Wenn sie da sind, wenn sie richtig kennengelernt hat. Nein, vielleicht ist es tatsächlich auch, also ich kann ja auch mal, ich habe ja nur hier N gleich 1, ne, eine Sache erlebt. So nicht, hat ja nicht 10.000 Firmen, machen vielleicht andere so. Ja, weiß nicht. Irgendwann, wie gesagt, mit dem Ende der eigenen Firma klingt jetzt so dramatisch. Das ist, glaube ich, halt mehr, du bist halt, wenn du loslegst, dann bist du halt der irgend so ein Superman in deiner Firma, Gott. Kannst halt alles machen, kannst alles entscheiden und wenn du heute was änderst, dann ist das morgen anders und alles das so, du musst dir auch nicht rechtfertigen vor irgendjemandem, vielleicht ist das auch. Und,
das klingt anstrengend natürlich für die Mitarbeiter.
Man kann es ja voll theoretisch, man hat die Möglichkeit, muss ja nicht machen.
Ja.
Und das dann halt, wenn man dann plötzlich einem anderen Rechenschaft schuldig ist, dann ist er nicht mehr das eigene. So, das ist ein großer Unterschied. Und natürlich, jeder Investor, der in die Firma kommt, will irgendwann mal die Firma verkaufen und wenn man sich einen Investor reinholt in sein Startup, dann ja auch meist, wenn man nicht denkt, ach komm, lass uns zusammen jetzt hier die nächsten 400 Jahre auf 18 Generationen die Firma führen, sondern die meisten machen ja auch sagen, okay, dann irgendwann verkaufen wir und ich Hawaii und du ja auch Hawaii. Und
alle
genau,
zusammen
und dann
Hawaii.
Ist vorbei. Ja, alle Hawaii und vorbei.
Aber du hast ja dann trotzdem relativ lange durchgehalten. Also 2010 hast du dir das erstmal Wagniskapital reingeholt und bist ja dann noch mehrere Jahre, also fast 10 Jahre in der Firma geblieben trotzdem. Was würdest du sagen, war dann so der ausschlaggebende Moment oder gab es so einen, wo du dann entschieden hast, die Firma auch zu verlassen?
Also ich glaube, ich hatte vorher gar nicht so viele Möglichkeiten, auch irgendwie Anteile zu verkaufen, weil ich habe bei 2003 meinen ersten Gebrauchthandel im Internet abgewickelt und da war halt Secondhand.
War noch gar nicht.
Keine Ahnung, hat man halt mal irgendwelche Idioten gemacht, die da ein bisschen Geld verdienen wollten. Da habe ich mich eingereiht Und wir waren dann halt auch ewig, also zusammen ewig gebraucht, ehe wir mal irgendwie einen Investor gefunden haben und sind dann bei Acton, dem besten Investor der Welt, sollte ich sagen. Nein, ist auch so. Ihr landet, die irgendwie ein Herz für uns hatten, warum auch immer, weil alle anderen haben gesagt, Freunde, mit euren gebrauchten Büchern und CDs ist ja irgendwie nett, aber ich lese keine Bücher, meine Frau liest keine Bücher und es gibt keine Bücher, also was wollt ihr damit? Was ist das für ein Zukunftsmarkt? Geht weg. Einer hat sich irgendwie erbarmt und gesagt, okay, der ist irgendwie so verrückt, vielleicht macht er auch noch andere Sachen als Bücher und blieb halt uninteressant. Also kannst bei einer Bank kannst du da halt auch hingehen und sagen, du, wir haben ja 10 Millionen gebrauchte Bücher im Lager liegen und die haben einen Wert von 10 Millionen. Da wirst du halt auch ausgelacht.
Bankkredit kriegt man dann nicht.
Bankkredit kriegst du dafür auch Stadium. Nicht. Ja. Genau, was soll man denn mit 10 Millionen gebrauchten Büchern machen?
Ja.
Quatsch. Genau, und dann wurde dann irgendwann, fing es halt an, so ein bisschen spannend zu werden, als wir mit Kleidung angefangen haben. Aber auch nicht wirklich, weil wir haben 2013 bin ich halt nochmal los in der Firma, hab mich nochmal abgekoppelt mit dem Team und hab den Kleidungsankauf entwickelt.
So als Startup und in der eigenen Firma?
Als Startup sitzen. In der Firma, ja. Das war nochmal so ein bisschen, war nochmal so ein Auftritt. Also hatte, war auch nochmal eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht. Und ja, da haben wir halt, ich habe mir gedacht, scheiße, wie kann man denn jetzt hier irgendwie Kleidung ankaufen, so wie wir auch vorher CDs und Bücher angekauft haben, irgendwie zum Festpreis. Und ja, dann habe ich halt angefangen, irgendwie einen Festpreis zu machen, indem man sagt, ich habe hier ein Hugo Boss Damen-Shirt. Dafür kriegst du 5 Euro. So. Und da haben die Investoren halt am Anfang auch ziemlich drüber gelacht und gesagt, coole Idee, aber scheiße. Weil das funktioniert nicht. Mhm. Wie wollt ihr denn damit irgendwelche Modetrends abbilden? Und das geht auch, das funktioniert da hinten und vorne nicht, könnt ihr knicken. Und haben wir weitergemacht und dann hat es funktioniert und irgendwann dann, ne, also als ich 2018, 19 dann mein Kind verabschiedet habe, da sind dann auch andere auf die Idee gekommen und haben gedacht, okay, könnte was werden, irgendwie 300 Millionen Umsatz, 30 Millionen Gewinn, vielleicht lässt man, bleibt das ja, ich wurde ja so noch größer.
Und dann hattest du die Geld Möglichkeit, die deine Anteile zu verkaufen dann zu genau. dem Zeitpunkt.
Genau.
Dann hast du die genutzt.
Dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt und verkauft, weil ich dachte, haha, Idioten, das wird doch eh nix. Nein, Idiot habe ich nicht gedacht, auf keinen Fall. Ich dachte, so, jetzt nehme ich mein Geld und juhu und wer weiß, ob das klappt. Und dann konnte ich natürlich nicht Corona vorhersehen und irgendwie so einen plötzlichen Secondhand-Hype und was alle zusammengenommen da reinspielt, dass Momox jetzt auch abgeht wie Luzi.
Bereust du es jetzt, dass du die Anteile verkauft hast?
Nee, ich habe mich zwischendurch tatsächlich erwischt ein paar Mal und habe gedacht, oh, das ist irgendwie so billig verkauft. Und da habe ich gedacht, nee, bist du bescheuert. Also das, so, ne, so ein totaler Ego-Quatsch. Also das reicht ja aus, so 5-mal. Ja, also jetzt bin ich happy. Bin auf jeden Fall happy, dass das vorbei und abgeschlossen. Bin ja glücklich und mache mein eigenes Ding und juhu. Aber war nicht immer juhu.
Wann war es nicht so juhu?
Naja, so in der Trennungsphase. Aber ich glaube, das ist halt ja normal. Ne? Also wie mit den Kindern, die dann irgendwann, wer Kinder hat, wer jetzt schon mal durch hatte. Ich
oder
noch
eine Beziehung
nicht,
die beendet die Trennungsphase dann?
Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Keine Ahnung.
Kannst du nicht nachvollziehen.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Aber du hältst jetzt gar keine Anteile mehr an Momox?
Nee, also ich habe gedacht, auch da für mein persönliches Wohlbefinden, also monetär dämliche Entscheidung jetzt im Nachhinein. Aber für mein persönliches Wohlbefinden, wenn dann Cut und weil sonst hänge ich ja da irgendwie mit einem halben Bein irgendwie drin und kann mich nicht auf was Neues fokussieren.
Wahrscheinlich wirst du uns jetzt keine konkrete Summe verraten, aber vielleicht so eine grobe Steigerung, die jetzt die Anteile im Vergleich zu dem Zeitpunkt hatten, als du sie verkauft hast?
Also, was jetzt aktuell wert ist, kann ich gar nicht sagen, kann ich nur mutmaßen. Also schätze mal, die Firma geht, also wie jetzt jedes zweite Startup hier in Berlin, geht natürlich Richtung Einhorn. Wer das nicht schafft,
momentan recht viele. Ja.
Ja. Genau, und dann, wenn es denn mal irgendwann so ist, dann wird schon mehr, als ich gekriegt habe. Ja.
Okay.
Aber es ist halt wirklich halt super, halt cool. Also 3.
keine no hard feelings?
Nein, auf keinen Fall.
Okay. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz mit an den Anfang nehmen, wie Momox angefangen hat? Also gab es da vielleicht so eine Art Initialmoment? Also du warst, glaube ich, erst 24, als du damit angefangen hast und ich glaube, in einen Secondhand-Buchhandel gegangen bist und dir ein Buch für 2 Euro gekauft hast.
Ja.
Was hast du denn damit gemacht?
Jetzt wird mir gerade bewusst, dass ich da 24 war und jetzt bin ich 42. Ja, ist halt auch so.
Ach so, ja. Ne? Zahlendreher.
Ja, ich mag Zahlen. Ja, also ich war 24 Jahre jung, mitten im Leben, arbeitssuchend, pleite und hatte ein paar Ideen, die nicht so geklappt haben. Ich habe irgendwie eine Handwerkervermittlungs-Webseite gebastelt. War total schrecklich. Aber ja, ich habe zumindest erste Erfahrungen sammeln können, irgendwie mit so Webseiten programmieren und habe dann noch irgendwie eine Spendenseite gemacht, also konnte über da einkaufen und dann gab es Affiliate-Provisionen und davon ging 80% ohne Spendet und 20% für mich. Und ja, dann hätte ich dann irgendwann 50 Euro verdient nach ein paar Monaten. Da habe ich gedacht, scheiße, das ist jetzt auch nicht. Und ja, dann bin ich durch Zufall in Berlin-Kreuzberg im Antiquariat über eine gebrauchte Buch gestolpert, habe es mir gekauft und habe es, glaube ich, nicht gelesen. Habe es verkauft auf eBay, für 2 gekauft, für 20 verkauft, ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, manchmal erzähle ich auch, waren 3 Euro und 22, ist egal. Ich
hab's schon eine ordentliche Marge.
Für wenig gekauft und für viel verkauft und war dann so die Initialzündung für mein Gehirn, was daraus gebastelt hat, cool, du machst jetzt 50 Mal am Tag und dann kannst davon leben, so easy peasy, also Geld liegt quasi auf der Straße, muss man aufheben. Genau. Dann hat sich daraus schnell entwickelt, dass ich nicht mehr zu dem Secondhand-Menschen da gehen wollte, weil weit weg und doof und überhaupt. Und ja, dann habe ich halt ziemlich banal und blöd angefangen, mir Sammlungen, CD und DVD und Spielesammlungen bei eBay zu ersteigern und einzeln bei Amazon zu verkaufen.
Okay, ja. Also so, weiß ich nicht, 20 Bücher in der Sammlung und dann werden die aber alle einzeln auf.
Genau, also war eine total blöde Idee, aber ja, irgendwie haben es damals nicht viele andere gemacht und hat funktioniert.
Was hast du da so am Anfang verdient?
Naja, am Anfang ist nicht wirklich viel. Also ich bin ja gekommen aus der bitteren Armut und dann waren halt irgendwie 1.000, 2.000 Euro im Monat, war schon geil.
War schon viel dann.
Hat dir recht, ja. Total. Ja.
Und wie ging es dann weiter? Dann hast du dieses eBay-Amazon-Spiel gespielt und dann irgendwann.
Dann habe ich das eBay-Amazon-Spiel gespielt und dann irgendwann gab es noch mehr so gestrandete Personen wie mich, die auf die Idee gekommen sind. Wie auch immer. Wahrscheinlich haben die alle dasselbe Buch gekauft bei dem Antiquar. Wahrscheinlich steckt der dahinter. Ja, dann gab es halt einen riesen Konkurrenzkampf um die Sammlungen bei eBay. Und plötzlich gab es auch Menschen, die Sammlungen bei eBay verkauft haben, getarnt als gute Privatsammlung und damit wieder Geld verdient haben. Und das war dann Sodom und Gomorra und dann mussten wir da raus. Wir wollten mehr, also immer mehr. Genau, das ging aber bei eBay nicht. Und dann, wie genau, weiß ich nicht mehr, aber hab dann halt so einen Prototypen da gebastelt von Momox und hab gedacht, jetzt kann ich irgendwie anhand von einer ISBN, kann ich irgendwie einen Preis rausfinden bei Amazon und dann kann ich doch einfach mit irgendwie einer API simpel sagen, hier, da krieg ich 10 Euro bei Amazon, also kriegst du lieber Kunde 3 oder was auch immer. Und dann habe ich da irgendwie den ersten Momox-Prototypen 2 Wochen zusammengeschraubt und der ist dann live gegangen und dann haben tatsächlich irgendwie ein paar Leute was verkauft, ein bisschen PR gemacht und dann wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr.
2006 war das, ne?
2006, genau.
Und was machen die jetzt für einen Umsatz oder was haben die für einen Umsatz gemacht, als du dann rausgegangen bist?
Also ich glaube, jetzt irgendwas über 300 Millionen.
Okay, ja. Krass, ja.
Naja, Wahnsinn. Also vielleicht muss man auch wirklich ein bisschen bekloppt sein, wenn man denkt, also ich habe keine Zahlen mehr, kann jetzt nur Mutmaßen hochrechnen, aber ja, müssten halt definitiv so um die 100.000 Medienartikel am Tag verkauft werden. 100.000 ist echt viel. Mhm. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele E-Commerce-Versender, außer vielleicht ein Zalando, die mehr Pakete verschicken. Und dazu glaube ich jetzt auch nochmal, Fashion ist mittlerweile auch bei über 100 Millionen Brutto-Vorgetouren-Umsatz mit gebraucht. Also da heißt, da gehen auch 15.000, 20.000 Kleidungsstücke am Tag über den Tisch. Das ist echt viel. Das ist wirklich viel. Also, wenn man es in so einer Excel-Tabelle sieht, denkt man immer, 20.000, egal. Wenn man jetzt so live sieht, dann denkt
stapelt
man,
sich das schon.
Boah, ja. Verdammt, das ist viel. Ja. Genau, und jetzt haben wir halt so mit 5 Artikeln am Tag rum.
Aktuell mit Wisemarkt.
Genau. Und denken uns, okay, von 5 auf 150.000, ihr habt halt 20 Jahre Vorsprung, aber irgendwann eines Tages.
Und du hast ja auch gesehen, wo es hingehen kann, ne? Also wie hoch sich die Kartons stapeln können.
Genau.
Wenn es funktioniert.
Ja.
Und jetzt baut ihr wahrscheinlich auch gerade ein Lager auf oder liegt es noch bei dir zu Hause in der Wohnung?
Nee, also das habe ich tatsächlich anders gemacht. Also bei Momox habe ich in einer eigenen Wohnung angefangen und jetzt haben wir uns ein kleines Lager spendiert. Ich mal am Anfang, aber ist tatsächlich noch recht klein. Also da passen vielleicht 10.000 Artikel rein. Also ungefähr das, was Momox am Vormittag macht. Aber es ist jetzt erstmal Produkt feilen, weiter feilen und ja, wir wollen auch nicht zu früh, zu stark skalieren. Vielleicht dazu kurz, ich sitze jetzt hier, es ist 17.30 Uhr, habe noch nichts gegessen, weil ich wollte nämlich eigentlich heute bei meinem Lieblingslieferdienst Gorillas mir ein bisschen was zu essen bestellen, bevor ich herkomme. Und hat aber nicht geklappt. Und schon zum zweiten oder dritten Mal nicht geklappt.
Streiken Sie gerade wieder?
Nee, die streiken gerade nicht. Also bei uns zumindest streiken sie nicht. Ich habe bestellt und habe irgendwie, keine Ahnung, habe da schon 1000 Mal bestellt gefühlt. Und jetzt habe ich aber nicht drauf geachtet. Da wird irgendwie eine random Adresse genommen, statt meiner, mit der ich immer bestelle. Und wenn man die nicht mal ändert, dann ist da halt eine andere Adresse drin, irgendwie in die Nachbarstraße. Und dann
ist es nicht angekommen.
Kam, hab mich irgendwie nach einer Stunde gewundert, wo ist denn der?
Ja.
Und dann habe ich auf meinem Telefon gesehen, dass ich irgendwie 10 verpasste Anrufe hatte und hab da angerufen und war halt irgendwie ziemlich chaotisch. Also die haben es, glaube ich, am Ende, ich weiß es nicht, ich war dann weg, musste her. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile angekommen.
Okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil du jetzt wegen uns hier nichts.
Nee, ach, alles gut. Nee, halte ich aus. Das schaffe ich ein paar Tage. Aber ja, hatte ich so ein bisschen, hatte ich denn den Eindruck, vielleicht haben sie ja zu schnell skaliert. Und aber ja, ich glaube, da ist jetzt auch da so viel Geld da, da kann man auch die Schmerzen heilen.
Ja, ich glaube, die haben gerade einige Wachstumsschmerzen. Aber ja, ist es vielleicht auch was, weil natürlich da gerade sehr, sehr viele Player in den Markt drängen und wenn man dann nicht schnell groß wird, dann hat man sofort verloren. Und ich weiß nicht, wie du den Secondhand-Markt einschätzt, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Player, also wie du vorhin gesagt hast, das war ja lange Zeit nicht so eine Nische und mittlerweile ist es ja schon ein bisschen mainstreamiger geworden.
Ja, da passiert total viel. Ich hab ja angefangen damit, weil ich Geld verdienen wollte. Secondhand war mir ehrlich gesagt total geil. Und bin dann aber tatsächlich da, ja, irgendwann merkt man halt, okay, was ich hier mache, ist jetzt irgendwie, ist ja nicht so schlecht, ne? Bin jetzt hier ein Waffenhändler sein, das wäre schlecht. Also Secondhand ist irgendwie toll und dann wurde es halt auch so gesellschaftlich irgendwann toll und dann wächst man da mal weiter drin und dann findet man das auch immer toller, toller, toller. Und jetzt finde ich das auch total toll. Und ja, so ein bisschen ist die Idee, die Vision, die wir da verfolgen, die so groß ist, dass sie vielleicht unsere Enkelkinder mal irgendwann erreichen, dass halt irgendwann mal die Hälfte gebraucht, gekauft wird.
Wie viel ist es aktuell?
Also man sagte mal, es sind ungefähr 10% so über alle Kategorien im Schnitt. Bei Autos vielleicht ein bisschen mehr.
Mhm.
Genau. Und ja, wenn es jetzt 10% sind über alle Kategorien inklusive Offline, dann ist bis 50% Platz für alle. Deswegen freue mich immer, wenn hier so Vinted, Marktplätze, toll. Das
ist Klamotten eher, ne? Vinted.
Vinted ist mehr, ja. Ich glaube, ja. Die machen jetzt auch andere Sachen. Selby, keine Ahnung, von H&M und ja, noch viele, viele andere, die Fashion machen oder Technik machen. Rebuy auch großartig groß. Aber im Moment ist halt eher toll, dass es die gibt und das irgendwie, es führt noch sehr weit weg von irgendeinem Verdrängungswettbewerb. Was die anderen vielleicht, wenn ich jetzt Gorillas wäre, dann würde ich da vielleicht anders drüber nachdenken.
Ja, dafür ist noch genug Platz für alle, meinst du? Ich habe mich noch gefragt, gibt es denn irgendwas, was du jetzt mit der neuen Firma anders machen willst als mit der alten?
Ja, also definitiv ein bisschen größer werden.
Noch größer, okay.
Nicht so popelig. Nein, nur Spaß. Spaß an alle. Falls irgendjemand von Momox hier zuhört, ihr seid total cool und ich schaue auch die nächsten 40 Jahre noch zu euch rauf. Was will ich anders machen? Ja, also auf jeden Fall ein bisschen reifer reingehen, also Anfang 20, hatte überhaupt keine Ahnung und ne, auch so mit Investoren war mal für der Juniorpartner, das würde ich gerne ändern. Mhm. Oder ich weiß, glaube ich, besser, jetzt noch besser, was ich kann und was ich nicht kann. Und mein großer Anspruch ist, also wir sind ja eine Firma letztendlich oder Momox, was wir jetzt machen, vielleicht sind wir auch nächsten Monat pleite, keine Ahnung. Wir sind halt eine Firma, die aus 90% Menschen besteht, die in der Logistik arbeiten. So, und ich glaube, da haben wir bei Momox irgendwann den Kontakt verloren. Und das fand ich nicht gut. So, also das nehme ich mich jetzt überhaupt nicht raus. Ich auch. Und das fand ich schade, weil ja, ich bin immer so, ich habe so eine, ein bisschen so eine Hassliebe zur Startup-Szene. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich großartig und tolle Menschen und tolle Ideen und alle und Purpose und großartig und die Welt retten. Und irgendwann geht es mir aber auch manchmal total auf den Sack. Denke ich, oh, ey. Ich mache ja da auch mit. So, ist ja nicht, nehme ich ja da nicht raus.
Also und, siehst du dich schon so Teil der
Berliner. Ja, und irgendwann denke ich mir, ach, wenn ich, ihr nicht so teilt, wenn ich irgendwie auch bei Momox in der Logistik, da sprichst halt, weiß nicht, klingt jetzt vielleicht abwertend, da sprichst halt so mit normalen Menschen. So, ja, hast du nicht das Gefühl, die müssen jetzt irgendwie was vorschauspielern und irgendwie cool sein, sondern da ist man halt so real und das ist irgendwie, das ist toll. Und dann ist ein bisschen mein Anspruch, dass wir da diesmal aufpassen und nicht da so einen Gap drin kriegen. So, wir sind die coolen IT-Marketing-Guys mhm. und ihr macht mal hier den Krams deiner Logistik.
Mhm. Genau. Die Dulli-Arbeit. So.
Die Dulli-Arbeit, genau. Okay. Mal gucken. Also der Anspruch ist da, was am Ende wird. Mal sehen.
Okay. Ich würde gerne noch zum Abschluss zwei Fragen dir stellen, die ich gerne allen meinen Gästen eigentlich stelle. Und zwar zum einen, was bereitet dir gerade Sorge? Also was bereitet dir Bauchschmerzen? Und was macht dich gerade froh? Es kann privat sein, kann auch was mit dem Business zu tun haben.
Also froh machen mich, glaube ich, mehrere Sachen. Also froh macht mich gerade, dass ich hoffe, dass dieses Corona-Zeug jetzt irgendwie mal so langsam vorbei ist. Mal gucken.
Sieht's aus, ich.
Ja. Das macht mich gerade so ein bisschen froh. Mich macht froh, dass ich jetzt meine Arbeit aufgehe. Das macht mir Spaß und ich habe eine Vision und ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen das nicht. Die können irgendwie den ganzen Tag am Strand liegen und haben auch ein glückliches Leben oder so. Aber ich brauche halt irgendwie was, irgendwie ein Ziel, irgendwas, ein bisschen Purpose. Ja, ich brauche einen Purpose. Und ja, das macht mich glücklich. Und Sorgen bereitet mir. Ja, sonst habe ich einen ganzen Sack voll Sorgen, aber den will ich jetzt hier nicht rauspacken.
Jetzt wäre die Gelegenheit, das vor jetzt, einem größeren Publikum auszubreiten. Ja, die Sorgen.
Nee, eigentlich ist tatsächlich eigentlich so im Moment alles ganz cool. Ich hoffe, dass meine Kinder auch so gut durch Corona kommen, wie sie sagen, dass sie durch Corona kommen.
Wie alt sind die?
Die sind 12 und 14. Genau. Also das ist ein bisschen. Die Lethargie macht mir Sorgen, aber ich glaube, das vielleicht ist das doch so ein bisschen Pubertät. Nee, sonst ist eigentlich tatsächlich gerade alles ziemlich cool. Doch.
Schön.
Ja.
Christian, vielen Dank, dass du hier warst und mit mir hier dieses Podcast-Studio eingeweiht hast. Mhm. Es hat Spaß gemacht.
Ach.
Danke dir.
Sag's dem. Ja,
aber
danke.
Ich mein's nicht immer so.
Ja, ja. Nee, mir hat's auch total Spaß gemacht.
Cool. Danke dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war So geht Startup mit Christian Wegner. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, gehört ihr zum harten Kern unserer Gründerszene-Zuhörerschaft. Dafür wollen wir mal Danke sagen und wir wollen von euch hören, was können wir bei So geht Startup besser machen? Was wünscht ihr euch? Und was fehlt vielleicht noch? Schreibt es uns sehr gerne an podcast@gründerszene.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.